Seid alle sehr herzlich gegrüßt an diesem Morgen, zu diesem Gottesdienst, den wir ja unter Corona-Bedingungen wieder alle ein bisschen anders miteinander begehen oder feiern wollen. Wir werden es so halten, dass von hier vorne gesungen wird und ihr selber im Geist in Gedanken mitsingen könnt. Ich grüße euch zu dem heutigen letzten Sonntag des Kirchenjahres und will einen kleinen Abriss geben, noch einen kleinen Einblick über die Geschichte dieses Tages. Schon im Jahr 1556 wird der Gedenktag als Fest des jüngsten Tages in die Kirchenordnung aufgenommen. König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen führte ihn 1816 damals unter dem Namen Allgemeines Fest zur Erinnerung an die Verstorbenen als Gedenktag ein. Der Totensonntag ist auch unter dem Begriff Ewigkeitssonntag bekannt und wird alljährlich am letzten Sonntag vor dem ersten Advent gefeiert. Die Änderung des Namens auf Ewigkeitssonntag gibt die Bedeutung besser wieder, da der Tag somit für eine Auferstehung und das damit verbundene ewige Leben steht. Der Ewigkeitssonntag ist kein gesetzlicher Feiertag, stattdessen wird er als stiller Gedenktag begangen, an dem auch vom Gesetzgeber ausgehend Tanz- und Musikveranstaltungen nicht gestattet sind. Er ist der Gedenktag und die Erinnerung daran, dass Christus den Tod überwunden hat und somit den Weg für andere Menschen eröffnete. Daher erinnert der Ewigkeitssonntag einerseits an liebe Verstorbene und andererseits an den Retter, Jesus Christus. Grüßen möchte ich euch auch mit dem Wochenspruch, der für den heutigen Sonntag, für die kommende Woche gegeben ist, der uns ermahnt, bereit zu sein. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Aus Lukas 12, Vers 35. Bereit sein, wenn unser Herr wiederkommt. Wir hören das erste Lied von Tabea, Morgenglanz der Ewigkeit.
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Deiner Güte Morgentau, fall auf unser mattes Wissen, lass die Dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen, und erquick uns deine Schar immer da. Ach du Aufgang aus der Höhe, gib das auch am jüngsten Tage. Unser Leib verklärt ersteh und entfernt von aller Plage, sich auf jenen Freudenbahn treuen kann. Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne, führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Last, die uns erhöht, nie vergeht.
möchte vorab die Bekanntmachung weitergeben. Die Bibelstunde wird Corona-bedingt auch in dieser Woche nur hier in Heimolzhausen stattfinden, wie im Plan abgedruckt. Heute Nachmittag um 14 Uhr wird in Dankmarshausen auf dem Friedhof der Posaunenchor spielen. Das betrifft diejenigen, die am Posaunenchor teilnehmen. Geburtstage hatten in der vergangenen Woche David Herrmann und Sigrun Frei. Wir haben Grüße aufgetragen für die, die Sie sehen als Nächste. Und gemäß diesem heutigen Tag, dem ist er auch dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet, die im vergangenen Jahr aus der Gemeinde heimgegangen sind. Und wir denken im Besonderen an Helmut Glock und Gerda Wetterau. Einigen oder den meisten bekannt, Gerda war über Jahre Gemeindemitglied, kam aus Blankenbach und hat jetzt die letzten Jahre bei ihrer Tochter gelebt, die über 90-jährig heimgegangen ist. Und wir denken auch im Besonderen an Helmut Glock. Er war nicht nur Gemeindemitglied, sondern hat auch über viele Jahre als Prediger erst in Dankmarshausen und nach der Wiedervereinigung hier in Heimolzhausen als Prediger Dienst getan. Und ich habe es eben schon erwähnt, für mich persönlich auch sind ganz viele Geschichten und Erlebnisse mit ihm verbunden. Ganz viele biblische Geschichten von der Kinderstundenzeit an haben so für mich im Hintergrund und im Hinterkopf einfach seinen Originalton, seine Art der Verkündigung. Das geht von den Flanellbildern, die er an die Wand gebracht hat, bis hin zu den Liedern, die er für uns auch in seiner gut begabten Art eben dargestellt hat. Und er war mit seinen Aussagen, war er einfach so greifbar. Das war so, ich will es mal so sagen, ganz viele Sätze, die er geprägt hat, die sind so zu Ankerpunkten in meinem Leben geworden, dass man, wenn man in Situationen kommt, dann kommt so ein Merkspruch oder irgendeine Sache, die er auch in so einer Situation erlebt hat, kommt man ins Gedächtnis. Also ich selber habe ihm auch persönlich sehr viel zu verdanken. Und ich bitte euch einfach eine kurze Zeit des stillen Gedenkens an die beiden mit mir zu haben jetzt. Ich danke euch dafür. Wir hören das nächste Lied von Tabea, Das glaube ich.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt. Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Last. Vergebung ist Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Ich möchte uns einen Psalm lesen, einen recht bekannten Psalm. Er steht hier, es vorzusingen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich heute nicht singe hier. Es ist der Psalm 139. Gottes Allwissenheit und Allgegenwart. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst all meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon lange wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich ins Totenreich, siehe, auch dort bist du. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken, muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Aber wie köstlich sind vor mir Gott deine Werke, wie groß ist ihre Summe? Sollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Wir hören das nächste Lied.
Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an. Du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich. Ooh. bist erhoben, für immer gehör dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert, deine Majestät, alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron.
Wir wollen gemeinsam beten. Gott, unser Vater, wir danken dir. Du hast unser Leben reich gemacht durch Begegnungen und Beziehungen zu dir und zu anderen Menschen. Du bist der, der immer da war, der immer bei uns ist und der, der immer sein wird. Das gibt Halt und Beständigkeit in allen Veränderungen unseres Lebens. Herr, heute denken wir besonders an die Menschen in unserem Leben und auch aus unserer Gemeinde, die gestorben sind. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du mit deinem Tod und deiner Auferstehung dem Tod die Macht genommen hast. Bei allen Gefühlen von Verlust und Traurigkeit bleibt doch die Hoffnung und die Zuversicht, dass du jeden, der an dich geglaubt hat, zum ewigen Leben auferwecken wirst. Danke für dieses Geschenk, dass wir mit dir leben dürfen und an dich glauben können. Bitte, Herr, segne diesen Gottesdienst mit Anbetung und Verkündigung. Amen. Ich lese uns noch einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der sich so ein bisschen mit anschließt an diese Predigtreihe, der Markus uns gehalten hat. Er wird aber nur als Hinführung auf die Predigt dienen. Der Predigttext selber wird ein anderer sein. Im Kapitel 11 geht es um die Auferweckung des Lazarus. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage am Ort, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Seine Jünger sagten zu ihm: Meister, eben wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dahin gehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wenn jemand beim Tag umhergeht, stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht umhergeht, dann stößt er an, denn es ist kein Licht in ihm. Dies sagte er und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sagten seine Jünger: Herr, wenn er schläft, dann wird's besser mit ihm. Jesus hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er redete von der Ruhe des Schlafs. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Jüngern: Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Wir hören noch ein Lied vor der Predigt.
Allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Seh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein.
Ewigkeit in die Zeit. Leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Darüber möchte ich mit euch heute Morgen etwas nachdenken. Über Ewigkeit, beziehungsweise genauer gesagt über die Schnittstelle zwischen Tod und Ewigkeit, über die Auferstehung. Die Geschichte, die der Friedemann uns gerade vorgelesen hat, die geht ja dann weiter. Jesus kommt nach Bethanien und die Martha und die Maria kommen ihm entgegen und die Martha: Ach Mensch, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus versucht ihr klarzumachen: Er wird auferstehen. Und die Martha sagt: Ja, klar, irgendwann, ich weiß, die Auferstehung gibt es und irgendwann vor dem jüngsten Gericht und wenn die Ewigkeit anfängt und so weiter, auferstehen. Nein, der Lazarus wird auferstehen. So wie er es vorher den Jüngern versucht hat klarzumachen: Mensch, ich bin froh, dass er gestorben ist, weil jetzt kann ich euch was zeigen. Und ich möchte euch zeigen, Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ich bin das Leben. Anknüpfend an letzte Woche, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist Leben. Gott ist das Leben schlechthin. Und alles Leben, das existiert, kommt aus ihm, kommt von ihm. Und alles Leben, das existiert, das ist sein Wille, soll wieder zu ihm hin. Die Frage ist, willst du das? Willst du dahin wieder? Willst du zu Gott? Hast du deinen Mangel erkannt, den du hast, wenn du ohne Gott lebst? Und deine ewige Verlorenheit? Hast du das erkannt und hast du eine Entscheidung getroffen? Das steht hier im Vorfeld. Das Leben beginnt mit Gott und soll in Ewigkeit bei ihm sein. Und davor steht die Auferstehung. Ich habe letzte Woche gesagt, wie problematisch es ist, über Jesus zu reden, also über Jesus als Sohn Gottes, über den Jesus, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und wenn das schon problematisch ist, spätestens bei der Auferstehung ist dann ganz rum. Und das war irgendwie schon immer so. Auch zur Zeit Jesus gab es im Grunde genommen zwei Gruppen, zumindest unter den Gelehrten. Die Sadduzäer, die haben gesagt, mit dem Tod ist alles aus, patsch aus, du kommst ins Totenreich, das war's. Mehr gibt's nicht. Der Glaube und das Gesetz ist für das Leben jetzt auf dieser Welt. Und dann gab es die andere Gruppe, die Pharisäer, die haben gesagt, nee, dann gibt es eine Auferstehung. Es gibt sowas wie Ewigkeit. Und später, als der Paulus bei den Griechen versucht hat, über Auferstehung zu reden, haben sie gesagt, ja, klar, Märchenstunde ist wann anders. Komm, wenn du was Wirkliches zu erzählen hast. Und auch in der Gemeinde Jesu, jetzt hier in der griechischen Gemeinde in Korinth, hat sich der Zweifel über die Auferstehung eingeschlichen. Das wurde diskutiert, weil das was ist, das versteht man nicht. Es gab schon alle Zeit Menschen, die sich Gedanken gemacht haben in allen Kulturen, wie das eigentlich ist nach dem Leben. Das kann doch nicht alles sein. Und dann wurde sich mit Grabbeigaben, mit Mumifizierung, alles Mögliche ausgedacht und herbeigedacht. Aber Auferstehung. Der Paulus hat dazu einen ausführlichen, im ersten Korintherbrief mal ausführlich darüber nachgedacht und geschrieben, weil das ein Problem war in der Gemeinde und weil das Thema Auferstehung so viele Fragen aufwirft. Und er schreibt aber, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Da waren Leute da in der Gemeinde, die gesagt haben, nee, Auferstehung gibt es nicht, können wir uns nicht vorstellen, kann ich nicht denken. Und es ist ja auch unerhört. Es ist so ungeheuerlich, was Gott uns mit diesem Thema zumutet, weil es eben keiner versteht. Weil, wann ist denn schon mal einer zurückgekommen? In der Geschichte, der Lazarus wurde zwar auferweckt, aber der ist ein paar Jahre später wieder gestorben. Das war ja nur ein Zwischenspiel, eine Verlängerung. Es gibt zwar diese Nahtoderfahrungen, wo jemand dann kurz so, und dann gibt es ja ganze Bücher darüber. Aber wann ist jemand wirklich wieder vom Tod auferstanden und lebendig geblieben? Bevor Menschen sowas glauben, dass es eine Auferstehung gibt, eine Auferstehung in die Ewigkeit, dann glauben sie alles mögliche Zeug, alle möglichen Verschwörungstheorien. Es gibt eine Menge Leute, die glauben, sind überzeugt davon, dass das, was der Autor Erich von Däniken schreibt, dass die Außerirdische dann gekommen sind und Pyramide gebaut und weiß der Geier was, das ist ein Fantasieautor. Ja? Und es gibt eine Menge Menschen, die glauben das lieber. wenn es so ein normales Wunder ist, so im Alltag, wie wir es zum Beispiel hatten bei Ich bin das Licht der Welt, die Heilung des Blinden, das kann man noch akzeptieren. Ja, zumindest wenn ich so im direkten persönlichen Umfeld direkt erwerbe, muss ich einfach eingestehen, das ist ein Wunder. Das müssen selbst manchmal Leute tun, die mit Gott und Glaube sonst nichts am Hut haben. Aber je größer der Kreis wird, umso größer werden die Zweifel. Weil so ein Wunder dann doch eine ganz persönliche Erfahrung ist zwischen mir und Gott. Aber wenn ich schon so mit einer kleinen Krankenheilung oder mit einem kleinen Wunder ein Problem habe, wie viel unfassbarer ist dann das Wunder der Auferstehung? Es ist viel größer, viel unbegreiflicher, viel umfassender als ja, sowas, was im Alltag vorkommt. Weil eben das Wunder der Auferstehung keine persönliche Erfahrung mehr ist, also keine auf eine Person bezogene Erfahrung ist, sondern das betrifft die ganze Menschheit. Und es beginnt ganz am Anfang. Der Paulus schreibt, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Der erste Adam, der erste Mensch, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn durch den Menschen kommt die Sünde in die Welt. Adam, der von der Erde genommene, das heißt Adam, von der Erde genommen, der wird durch den Atem Gottes erweckt zu einer lebendigen, zu einer bedürftigen Seele. Und was tut dieser Adam, dieser Mensch? Was tun wir Menschen? Er wendet sich von Gott ab und bringt so den Tod in die Welt. Sowohl den leiblichen als auch den geistlichen Tod. Und der Bruch, der damals in die Welt kam, der kann nicht einfach rückgängig gemacht werden. Ja, da kann ich mich nicht einfach hingehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. So leicht ist dieser Schaden nicht zu reparieren. Und so muss ein zweiter Adam kommen, Jesus Christus, einer, der direkt von Gott kommt, also im Grunde genommen Gott selber, und nur er kann diesen Schaden wieder in Ordnung bringen. Und so wie der erste Adam den Tod bringt, bringt der zweite das Leben. Der Sieg über den Tod ist und kann dann nur die Auferstehung sein. Keine symbolische, wie sehr oft gesagt wird, ja, das wird so, oder wie es auch bei der Martha dann war, ja, er wird eines Tages, im jüngsten Tage, dann in die Ewigkeit auferstehen. Nein, eine leibliche, greifbare Auferstehung ist notwendig, um den leiblich greifbaren Tod zu besiegen. So greifbar, dass die Jünger es anfassen konnten. Nur die wirkliche Auferstehung Jesu, die bringt uns zu Gott. Ist Christus nicht auferstanden, schreibt Paulus, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch immer in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, auf ewig verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ohne Auferstehung ergibt Glaube an Jesus überhaupt keinen Sinn. Ja, dann ist er einfach einer von zigtausenden, die damals am Kreuz gestorben sind. Und wir bleiben auf ewig von Gott getrennt. Mehr noch, alle Hoffnung auf Erlösung und ein Leben in Ewigkeit läuft einfach ins Leere. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so rum, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich und euer Glaube ebenso. Ja, wir würden als falsche Zeugen vor Gott gelten, weil wir gegen Gott zeugen würden, dass er Christus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hat von den Toten. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Nur durch die Auferstehung bekommt Glaube Sinn. Jesus starb für unsere Sünden und ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Sonst sind wir noch in unseren Sünden und an das Gesetz gebunden, beziehungsweise als Heiden, die wir ja sind, sind wir nicht mehr am Gesetz, sondern wir sind in Ewigkeit vom Heil ausgeschlossen. Das ist die Konsequenz. Wenn es grundsätzlich keine Auferstehung gibt, sondern der Mensch nur 1,80 tief kommt und vermodert, dann kann auch Christus nicht auferstanden sein, so Paulus. Und dann ist auch heute dieser Tag, den wir heute feiern, völlig sinnlos. Ein Ewigkeitssonntag, wo wir gedenken, in das Fenster schauen, in die Ewigkeit, wo unsere Verstorbenen sind oder sein werden. Sondern dann ist es wirklich ein Totensonntag, wo man nur trauern kann. Weil ohne Auferstehung gibt es keine Ewigkeit und es gibt für jeden Verstorbenen keine Hoffnung. Und Hoffnung ist das Stichwort, dass unsere Hoffnung eben nicht vergebens ist, denn die Auferstehung Jesu beruht auf Tatsachen und hat viele Zeugen. Und die benennt Paulus hier, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von allen Jüngern. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und allen Aposteln, zuletzt von allen auch von mir, als einer unzeitigen Geburt. Jetzt kann man in Buch und in Briefen natürlich vieles schreiben. Und es treten ja ständig irgendwelche Leute auf, die irgendetwas behaupten, ohne sich auf irgendwelche Tatsachen und Fakten berufen zu können. Ja, jetzt gerade erlebt man das ganz live. In allen Nachrichten immer wieder, es nimmt kein Ende. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es eigentlich Komik. Ja, sowas wie in Amerika gerade passiert, das kann sich kein Komiker ausdenken. Aber diese Wahlbetrugsgeschichte, ihr wisst, was ich meine. Ja, keinerlei Fakten, aber es wurde einfach mal in der Gegend rumposaunt. Und eine Menge Menschen glauben es. Oder diese Woche, wer es verfolgt hat in den Nachrichten, das Theater um das Ermächtigungsgesetz. Ja, Demonstrationen und eine Empörung. Und dann ging ja noch ein sehr dubioses, frommes Video rum zu diesem Thema. Im Ende, es ging nur um eine Neuschreibung des Infektionsschutzgesetzes, um da einige gesetzliche Grundlagen, die sie schon beschlossen haben, jetzt da festzulegen. Um mehr ging das gar nicht. Aber Demonstrationen da und dort. Und dann eben dieses Video, es ging ja bei uns in die WhatsApp-Gruppe rein, wo dann wirklich Zeugs behauptet wurde, was einfach überhaupt nicht wahr war. Und aber Menschen glauben es, es wird ja im Internet veröffentlicht, dann muss es ja wahr sein. Die Miriam auf der Bibelschule, die hatten dieses Video auch. Und da wurde also zum Beispiel gesagt, es wird, dass Gottesdienste verboten werden sollen. Das stand da drin. Also wurde in dem Video gesagt. In dem Gesetzestext steht es, was wir alle drin sind, dass wenn eben unter ganz bestimmten Umständen, und es völlig, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut mir gemerkt, aber wenn es völlig unumgänglich wird, müssen wir alle öffentlichen Veranstaltungen, auch Gottesdienste, wieder verbieten. Das stand da drin. Ja, und wirklich, es stand so drin, wenn es gar nicht anders geht. Und andere, also es waren etliches Zeugs da drin, was einfach nicht stimmt. Und dann wirklich Sätze zwischen zwei Kommas rausgeschnitten wurden, um die eigene Meinung zu begründen. Und in der Bibelschule war es dann auch Empörung und der Staat nimmt uns unsere Religionsfreiheit. Und ich hatte in unserer WhatsApp-Gruppe so einen Artikel dazu geschrieben. Und die Miriam ruft mich dann an und sagt, Papa, woher hast du diese Information? Ich sage, Miriam, ich habe mir einfach den Gesetzestext runtergeladen, also diese Vorlage, und habe es gelesen, weil da steht es nämlich drin und habe das dann eben festgestellt. Dass diese Halbzitat. Das Schlimme an der Geschichte, wenn die von Pegida und so weiter was machen, muss ich sagen, okay, die wissen es vielleicht nicht besser. Aber hier waren fromme Leute am Werk, die dieses genutzt, um Menschen zu manipulieren, unter frommem Deckmantel. Ja, und Biram hat dann grinsend durchs Telefon noch gesagt, ja, und dann wurde auch noch in Zungen gebetet und dann muss es doppelt wahr sein. Aber das war echt schlimm, weil das wirklich dann in der Gemeinde Jesu einen Haufen Leute teilen, ohne es nachzulesen, und dann wird Zeugs in der Gegend rumposaunt, was einfach nicht stimmt. Mich hat es unheimlich erinnert an diese Mohammed-Karikaturen, wo es Demonstrationen, wo Hunderttausende im Iran damals auf die Straße gegangen sind, um zu demonstrieren gegen die Mohammed-Karikaturen. Entschuldigung, wer von denen liest eine französische Zeitung im Iran vom normalen Volk? Da hat ein Mullah das in die Welt gesetzt und plötzlich fühlen sich Millionen in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Der Großteil von denen hat die Bilder nie gesehen. Und so kam mir das auch vor. Das ist so derselbe Mechanismus, der hier dahinter steckt. Es wird was in die Welt gesetzt und ein Haufen Leute rennen hinterher und glauben das im guten Glauben. Und eigentlich werden sie manipuliert. Keiner prüft die Quellen. Und so ist es mit der Auferstehung auch. Auferstehung gibt es nicht. Die Kirche verbreitet Fake News. Und es war schon von Anfang an, mussten wir Soldaten bestechen, damit sie es nicht weitererzählen. Dass man es unterdrückt. Die Griechen, wie gesagt, die haben gesagt, ja, komm, ist nicht. Die haben sich für die Hintergründe überhaupt nicht interessiert. Und auch damals in der Gemeinde, man hat sich lieber die Köpfe heiß geredet und diskutiert und von irgendwelchen Philosophen sich dann überlegt haben, dass das ja so nicht funktionieren kann, anstatt auf die Predigt vom Paulus beziehungsweise auf die Fakten zu hören. Und Paulus sagt, hey Leute, ich erzähle euch hier nicht die Story vom Pferd. Ich bringe euch Tatsachen. In diesem Fall sind meine Tatsachen Zeugen. Und das ist nicht einer oder zwei oder drei, sondern wir reden hier von ein paar hundert Leuten. Die moderne Welt behauptet immer noch, ah, das hat halt irgendjemand geschrieben, das höre ich immer wieder. Und solche Tatsachen werden einfach weggeschoben, weil man sie nicht hören will. Aber in der normalen Welt, ich drücke es mal so aus, ist es auch normal, weil das Streben der Welt von Gott weg ist. Man will mit Gott nichts zu tun haben und der Teufel hat ein Interesse, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. Ja? Das Spannende finde ich bloß an der ganzen Geschichte, alte Philosophen zum Beispiel, Plato oder sowas, die werden ständig in irgendwelchen Zusammenhängen zitiert. Dabei gibt es da davon so gut wie keine Nachweise. Da wird manchmal hunderte Jahre später wird ein Zitat gebracht von Plato oder Aristoteles, völlig wurscht, und oh, das hat der gesagt. Und teilweise sind die ersten Aufzeichnungen 1000 Jahre später. Das wird geglaubt, das wird hingenommen als Wahrheit. Ja, das war der Plato, ja. Die Überlieferung der Bibel haben wir Abschriften aus dem zweiten Jahrhundert, also aus der zweiten Generation. Wir haben keine Originale, die haben wir nicht. Aber wir haben Abschriften direkt aus der Generation danach. Ja, Clemens und so weiter, die zitieren das Johannesevangelium kurz nachdem es geschrieben wurde. Und da haben wir die Originale. Das interessiert keinen Menschen. Ja, diese Fakten, diese Wahrheit will keiner hören. Obwohl es keine bessere Überlieferung auf dieser Welt gibt, als die fürs Neue Testament. Die Menschen glauben einfach, was sie wollen und was sie hören wollen. Tatsachen, Wahrheiten, zweitrangig. Ja, Fake News und Tatsachenverdrehung gibt es nicht erst in der Neuzeit, das gab es schon immer. Und dabei ist die Auferstehung, die Begegnung mit Christus im Vorfeld natürlich, sind Eckpfeiler unseres Glaubens. Nur durch die Auferstehung Jesu wird Auferstehung insgesamt für uns möglich. Wenn der erste Adam, den wir alle in Entschuldigung. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. So steht es da. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, dann die Christus angehören, wenn er kommen wird. Jetzt könnte jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Mit was für einem Leib werden sie kommen? Es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper, sagt Paulus. So auch bei der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird ein natürlicher Leib gesät und auferstehen ein geistlicher Leib. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Aber die Auferstehung ist nicht nur möglich, nein, sie wird kommen. Und wir wollen dahin, also gehe ich davon aus. Und Gott möchte, dass wir bei ihm sind. Und das ist unser Ziel, Auferstehung und Leben bei dem, von dem wir geschaffen sind und der uns geschaffen hat. Und logischerweise kommt natürlich die Frage, weil wir einfach erdgebunden denken, ja, und mit welchem Körper soll das gehen? Der Körper wird doch begraben und verwest. Das wissen wir alle. Auferstehung geschieht nicht mit diesem Körper, weil dieser Körper für diese Dinge unbedeutend ist, auch wenn wir so dran hängen. Auferstehung geschieht nicht mit diesem Leib, sondern es gibt einen neuen, einen unverweslichen. Das hängt an der Frage, was von uns überlebt, was ist eigentlich der Mensch? Ja, was von uns überlebt? Da komme ich nochmal an den Anfang. Ewig ist nicht der Körper, der von der Erde genommen wird. An der Beerdigung sagen wir, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja, dem sind wir genommen. Sondern ewig ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Der Atem, der Hauch Gottes. Das macht unsere Person, unsere Persönlichkeit aus. Du kannst es am Schluss Seele nennen oder Geist oder Nefesh oder göttlicher Funke. Das ist sprachlich zweitrangig. Von der Bibel her ist es am ehesten der Geist. Aber so klar ist es gar nicht herausgearbeitet. Ja, also die klassische Vorstellung, ja, die Seele lebt ewig, das ist eigentlich griechische Philosophie. Was bleibt, ist die von Gott gegebene Persönlichkeit, die überlebt den Tod, den leiblichen Tod, und die bekommt einen neuen Körper. Einen, der Ewigkeit, ich drücke es mal so aus, würdig ist. Ziel unseres Daseins ist nicht der Tod, sondern ist die Auferstehung und das Leben in Ewigkeit bei Gott. Und das alles finden wir nur in Jesus Christus. Und weil das so schwer zu greifen ist und so ungeheuerlich ist, ist ja Gott zum einen Mensch geworden, zum anderen aber geht Jesus her und macht sich die Mühe, uns das so zu erklären in Bildern, die in unserem Verständnis greifbar sind. Und die haben wir uns in letzter Zeit angeschaut. Ja? Ich bin der Weinstock, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin Weg, Wahrheit und Leben und jetzt eben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Mit diesen Bildern will Jesus uns seine Welt klar machen und in seine Welt hineinnehmen und uns einladen, an ihn zu glauben und ihm zu folgen. Jesus hat mal seine Jünger gefragt, hey Freunde, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt der Petrus einen Satz, den ich sehr, sehr liebe. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir sind eingeladen, Jesus zu folgen. Denn er ist. Amen. Vater im Himmel, es gibt viele Dinge, die sind greifbar und manche, die sind Ja, die sind so speziell, so besonders, so unfassbar. Wir immer wieder drüber nachdenken müssen und nachdenken und drüber nachsinnen und von dir hören, dass es irgendwann mal bei uns durchrutscht. Und wir anfangen zu erkennen und anfangen zu verstehen, in welche Tiefe du uns eigentlich führst, wie tief deine Nähe zu uns ist, wie tief deine Liebe zu uns ist und wie allumfassend deine Geschichte mit uns Menschen und mit dieser Welt ist. Herr Jesus Christus, führe du uns zum Ziel, dass wir das Wort von der Auferstehung und vom Leben, dass wir das festhalten und dereinst bei dir da wieder sind, bei dir landen, bei dir wieder vereinigt sind. Vereinigt untereinander, aber vor allem mit dir, der uns das Leben gegeben hat. Amen. Ganz kurz. Ach, oh, es gibt vergessen.
Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost und Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle und für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen, dass wir gemeinsam den Segen hören. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.